bezeichnet, der vor 4 Tagen, war es glaube ich, im Alter von etwa 92 Jahren in New York an Covid-19, also der von dem Coronavirus verursachten Krankheit, gestorben ist. Und damit haben wir auch verabschiedet Stefan Völker, der uns fast eine Stunde jetzt begleitet hat mit seinen Erläuterungen, mit seinen Äußerungen und vor allen Dingen auch mit seiner Musik. Jetzt geht's weiter musikalisch, aber auch sprachlich, und zwar mit Michael Zachkial. Michael Zachkial ist, ich sag mal, der Kopf der Gruppe Grenzgänger, macht auch noch Kinderlieder mit Zaches und Zinnober, kommt aus Bremen, also im Moment kommt er aus Bremen und kam auch telefonisch hier zum Telefoninterview am Mittwoch zum Aufzeichnen aus Bremen rüber über das Telefonkabel oder die Luft und war auch schon hier in Rüsselsheim mit den Grenzgängern seiner Gruppe zu Liedern zur Novemberrevolution. Und wer ein bisschen mehr über ihn selbst erfahren will, ich stelle mal noch von dem Interview vor einem Jahr das auf die Attac Rüsselsheim Website, findet man leicht mit einer Software, wo man dann mal fragt nach Attac Rüsselsheim. Muss nicht die ganz bekannte sein. Und wir hören uns jetzt an, was er zu sich kurz jetzt nochmal und zu den Projekten seiner Gruppe zu sagen hatte im ersten Teil. Das Interview haben wir so etwa eine Stunde geführt, da ich jetzt noch Musik dazwischen spielen will, wird das Interview dann in seinen letzten Teilen erst bei der nächsten Sendung drankommen. Aber es geht im Wesentlichen auch um Hölderlin, Friedrich Hölderlin, vor 250 Jahren geboren. Das war halt ein Anlass für die, 12., 13. CD der Gruppe Grenzgänger, nämlich eben die CD Hölderlin. Und wie gesagt, zunächst jetzt mal die einführenden Worte von Michael Zachkial.
Telefon und vor ein paar Tagen aufgenommen. Michael Zachkial von der Gruppe Grenzgänger, die wir letztes Jahr anlässlich des 100. Jahrestags der Novemberrevolution hier in Rüsselsheim hatten, dieses Jahr wegen Corona.
Kurze Zwischenbemerkung, meine Telefonstimme ist ziemlich schlecht zu hören. Das liegt daran, das hat nicht so ganz geklappt mit der Aufnahme da in Bremen über das Telefon. Aber ich spreche dann ab und zu mal zwischendurch auch noch live hier rein und habe sonst versucht, das ein bisschen zu verstärken. Da wirkt es aber ein bisschen blechern.
Michael Zachkial, sozusagen der Kopf der Gruppe, ist am Telefon. Michael, stell dich doch mal kurz vor. Eine längere Vorstellung hatten wir ja beim letzten Interview im Mai 2019. Kann man da gerne noch mal nachhören.
Ja, also Michael Zachkial, wohne seit über 30 Jahren in Bremen, aufgewachsen im Ruhrpott und bin Liedermacher. Das mache ich hauptsächlich auf zwei Arten und Weisen. Einmal mit Kinderliedern in dem Duo Zaches und Zinnober und dann, indem ich quasi verschollenen und verdrängten und vergessenen Liedern und Geschichten nachspüre, überwiegend in deutscher Sprache, weil mich interessiert, was war hier los in unserem Land, was hat es vor 33 an demokratischen, an mutigen Bewegungen gegeben. Und was lohnt es sich zu erinnern in unserer Geschichte und was sollten wir wachhalten und was davon ist in Liedern zu finden, so das treibt mich so um und das mache ich mit der Gruppe Die Grenzgänger. Und genau. Naja, wir haben angefangen damals Mitte, Anfang der 90er Jahre, als der Paragraph 16 des Grundgesetzes und Flüchtlinge hier attackiert wurden Deutsch an den Deutschen, Ausländer raus, so dieser ganze Hass auf der Straße, da haben wir uns gefragt, wie war das denn bei uns selbst und haben versucht, einen Spiegel in der Geschichte zu finden, quasi der Situation, sind dann auf die Massenauswanderung aus Deutschland nach Amerika gestoßen, auf deren Lieder. Und wo quasi Landsleute ja dann ähnliche Erfahrungen machen mussten im Ausland und da haben die Lieder nachgespürt, die Geschichten, und das hieß dann die Schiffe nach Amerika, und spannte einen großen Bogen über 200 Jahre Migrationsgeschichte aus Deutschland und nach Deutschland. Und das Spannende an diesem Projekt war, dass man zeigte, dass bestimmte Phänomene immer wieder auftauchen in verschiedenen Ländern unter bestimmten Bedingungen, dass man aber auch kreativ damit umgehen kann und dass das letztendlich auch eine der Haupttriebfedern von Kultur ist. Also Jazz wäre zum Beispiel ohne Migration undenkbar. Und viele andere Musik, Tango wäre ohne Migration undenkbar, Swing wäre ohne Migration undenkbar und viele, viele andere, auch in der Malerei, im Theater und so weiter und so fort. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Dann haben wir geschaut, wir haben ja nun eine Nationalhymne, von der wir nur eine Strophe singen, und dann haben wir geguckt, was ist denn das eigentlich für jemand gewesen, der das geschrieben hat, Hoffmann von Fallersleben, und haben festgestellt, dass er auch eine sehr spannende, radikale, demokratische Phase in seinem Leben hatte. Der haben wir nachgespürt. Dann haben wir uns um den Kapputsch und die Rote Ruhrarmee gekümmert. Dann haben wir ein Kinderliederalbum gemacht, aber nicht so die pädagogischen Kinderlieder, sondern die Straßenlieder. Und.
Und. Ja, Sie haben sehr viel gemacht, sehr viel Interessantes gemacht. Und ich greife jetzt einfach mal die letzte Bemerkung auf zu der Frage der Migration und dann zur Frage von Hoffmann von Fallersleben, dem Texter der Nationalhymne, habe ich jetzt gefunden auf der CD Die Schiffe nach Amerika, Emigrantenlieder von der Gruppe Grenzgänger, das Lied Raus, Raus, Raus und Raus, und zwar getextet von Hoffmann von Fallersleben.
Und raus, ich muss aus Deutschland raus, 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 raus und raus, aus Deutschland muss ich raus. Ich schlag mir Deutschland aus dem Sinn und wende mich nach Texas hin. Mein Glück will ich probieren, marschieren. Herr König, leb er wohl, er und er, Herr König, lebe er wohl. Ich brauch ihn weiter nicht forthin, weil ich nun selbst ein König bin. Mein Glück will ich probieren, marschieren. Ach und sie und sie, Frau Polizei, leb wohl, sie und sie, Frau Polizei, lebe wohl. Gott gebe ihr einen besseren Mann, der sie mal richtig piesacken kann. Mein Glück will ich probieren, marschieren. Lebe wohl, du brauchst aufs Fechten nicht mehr sehen, hast selber Zeit zum Fechten gehen. Mein Glück will ich probieren, marschieren. Es und es, mein Wanderbuch, leb wohl. Es und es, mein Wanderbuch, lebe wohl. Ich werf dich weit ins Meer hinein, jetzt kann ich ein ehrlicher Kerl sein. Mein Glück will ich probieren, marschieren.
Gut, jetzt die Frage, so viele Projekte gemacht, was macht ihr denn jetzt, oder was machst du denn erstmal jetzt in Zeiten von Corona und was bedeutet dieses ganze Geschehen, also zum Beispiel, ihr könnt ja nirgends jetzt auftreten, was bedeutet das dann auch finanziell für euch?
Das ist ja eine sehr frische Situation noch seit dem 18. März und also es ist sehr viel weggebrochen an Auftrittsmöglichkeiten. Also in meinem Fall ist es so, dass ich zum Beispiel im Dezember, Januar und Februar so gut wie keine Auftritte hatte, weil ich ganz intensiv an dem neuen Album gearbeitet habe. Und das sollte jetzt alles im März, April, Mai sollten quasi mit den Gagen, mit den Konzerten sollte dann quasi das Geld auch für das halbe Jahr eingespielt werden. Und wenn das natürlich dann wegfällt, kann sich jeder vorstellen, dass das dann so ein Loch von einem halben Jahr, das ist schon ganz schön viel. Vor allem, wenn man gleichzeitig noch eine CD-Produktion zu bezahlen hat mit Honoraren für Gastmusiker. Das haut schon ganz schön rein. Ich habe aber gerade eben vor 10 Minuten gesehen, dass die Bremer Aufbaubank mir dankenswerterweise einen größeren Betrag überwiesen hat. Da muss ich jetzt mal gucken, wie viel ich davon am Jahresende zurückbezahlen muss. Aber ich habe denen also die Kosten angegeben, die ich jetzt für die CD-Produktion hatte. Und die haben mir das also komplett 1:1 überwiesen, was ich angegeben hatte. Das ist also ganz toll, bin ich sehr dankbar für.
Paket von der Bundesregierung, das dann über die Banken vermittelt wird?
Genau, das ist...
Das heißt, so eine CD-Produktion, das ist natürlich dann Betriebskosten, das kriegt ihr ersetzt. Während, was ich von anderen schon gehört habe, halt diese ausgefallenen Honorare, da ist halt, ist das nicht vorgesehen.
Nee, das ist das Problem, genau, diese Gagenausfälle. Und man hat ja als Künstler generell sehr geringe Produktionskosten. Also, weiß nicht, ich habe laufende Kosten, habe ich vielleicht 250, 300 Euro für ein Arbeitszimmer, ein größeres, in dem alles passiert. In dem wir Musik machen, in dem wir proben und quasi die ganze Korrespondenz läuft, das Booking und so weiter. Also de facto ist es ein Büro, aber das ist halt in der Wohnung und ist halt dann quasi nur ein Raum. Und das, denke ich, das wird vielen Kollegen so gehen. Und wenn dann natürlich Gagen wegfallen, wenn du Glück hast, hast du vielleicht noch Plakate drucken lassen und so, aber selbst die oder vielleicht ein Grafiker bezahlt, aber das auch das machen ja viele, viele selbst und man lernt auch die Webseiten und solche Dinge, das machen ja auch die meisten selber und man kann sich selber kein Honorar dafür in Rechnung stellen und das ist schon sehr, sehr bitter. Also gerade so diese Sorte von Lebenskünstler, ich denke, das sind nicht nur Künstler, die so arbeiten. Also viele Selbstständige machen im Prinzip alles selbst, weil sie halt die Kosten nicht aufbringen können dafür. Und was die Ressource, die sie zur Verfügung haben, ist Zeit. Die ist aber in diesem Kontext nichts wert, weil man keine konkreten Ausgaben hat. Da muss dringend nachgebessert werden, das sehe ich auch so.
Hauptstation, kannst du das mal kurz schildern?
mal kurz so ein komplexes Leben. Also der große Knick war in der Mitte seines Lebens, als man ihn für Geistes...
Das ist jetzt zum nächsten Abschnitt des Interviews schnell übergesprungen. Also es geht jetzt, ich hatte es ja angekündigt, es geht jetzt um Hölderlin, der vor 250 Jahren in Laufen am Neckar geboren wurde und dann 1843 in Tübingen in dem bekannten Turm, wo er dann fast 40 Jahre verbrachte, gestorben ist. Also, wir hören jetzt weiter Michael Zachkial, der uns ein bisschen was über die Bruchstellen, sag ich mal, im Leben von Friedrich Hölderlin erzählt.
Zwangseinwies in eine psychiatrische Anstalt, wo er... Ja, das muss man so deutlich sagen, gefoltert wurde und vergiftet mit Medikamenten, mit Quecksilberlösung und was weiß ich nicht alles. Und dann wurde er freundlich aufgenommen von einer Schreinersfamilie und bekam ein Turmzimmer in Tübingen. Und dort wurde er dann gepflegt und ist dann auch wieder genesen, wenn auch wenn auch sehr resigniert. Das ist so die größte, der größte Bruch in seinem Leben. Und dann aufgewachsen als Kind, er hat zwei Väter verloren, sehr früh seinen leiblichen Vater und dann noch einen geliebten Stiefvater. Das wird ihn sicherlich auch geprägt haben. Und dann mit einer Mutter, die sehr darauf achtete, dass er eine bestimmte Laufbahn und Karriere machte, nämlich an so Elite-Schulen, und er sollte quasi Pfarrer werden oder Priester, was er nicht werden wollte. Und das war so ein Dilemma, was viele junge Männer, denke ich, in seiner Generation hatten. Viele Leute, die später Schriftsteller geworden sind oder Philosophen, hatten eine ähnliche Jugend mit einer sehr guten Ausbildung im intellektuellen Sinne, aber dann mit der Verpflichtung, quasi in religiösen Karriere einzuschlagen, also Pfarrer zu werden. Und das wollte er nicht, und er versuchte dann als Schriftsteller, das war seine quasi sein Metier, er wollte unbedingt Schriftsteller werden. Da sehe ich übrigens auch einen Berührungspunkt zu meiner Wenigkeit. Also ich habe irgendwann als Schüler gesagt, ich möchte unbedingt Liedermacher werden, koste es, was es wolle. Irgendwie wird das dann schon gehen. Alle anderen Berufe interessierten mich überhaupt nicht mehr. Und so ähnlich wird das bei Hölderlin auch gewesen sein. Allerdings,
wobei er zum Broterwerb dann doch Hauslehrer öfter mal wurde. Ne?
Ja, weil er eben natürlich dann das Problem hatte, dass er quasi unter Marktbedingungen, das ist ja heute auch nicht anders, quasi sein Produkt, also seine Gedichte und sein Theaterstückentwurf und so, das musste er ja irgendwie verkaufen, und er musste einen Brotberuf daraus basteln. Und das war ja noch relativ jung. Es gab, ich glaube, der allererste Schriftsteller, der jemals von seinen Erzeugnissen leben konnte, war Jean-Paul, und das ist ja so in etwa die gleiche Zeit. Selbst ein Goethe lebte nicht so sehr davon, dass er von dem Erlös seiner Werke, soweit ich weiß, sondern davon, dass er halt als geheimer Rat in der Regierung arbeitete. Hölderlin hatte dieses Problem halt, dass er quasi nicht genug Leser fand oder nicht genug gedruckt wurde, und musste halt gucken, dass er klarkam, und so machte das als Hauslehrer. So, und das frustrierte ihn natürlich. Und dann verliebte er sich in eine Bankiersgattin, die schon auch, glaube ich, ein Kind hatte, drei Kinder. Jedenfalls, das war dann natürlich eine Liebe, die zum Scheitern auch verurteilt war. Und aber er hatte, war eben auch ein sehr idealistischer Mensch.
Frankfurt, nur um hier für die Rüsselsheimer, war was Regionales.
Ja, in Frankfurt, genau. Und aber mit Mitte 30 war ihm der große Knick, und danach hat er auch nicht mehr viel publiziert. Interessanterweise ist das dann die Phase, wo in Deutschland ganz wichtige Dinge passieren, also die Befreiungskriege gegen Napoleon oder das Wartburgfest, der Verbot der Burschenschaften, das Metternische Spitzelsystem mit absoluten restriktiven Maßnahmen gegen die Untertanen und so weiter. Das hat er alles gar nicht mehr so erlebt. Da war er quasi zurückgezogen. Und wie weit er dann noch Anteil nahm an dem, was draußen passiert ist, weiß man gar nicht.
Ja, jetzt kommt gleich, eben schon kurz angeklungen, die nächste Musik, das nächste Stück von den Grenzgängern, wo sie einen Text von Hölderlin vertont haben, und der Text, naja, da es eben um den Lebenslauf ging, der Text oder das Gedicht heißt Lebenslauf, knüpft an Hölderlin und viele Intellektuelle der damaligen Zeit, Dichter, Philosophen und so weiter, waren ja sehr kundig und wissbegierig auch über die griechische Antike, und das knüpft an Heraklits Bild vom Lebensbogen, wo es auf und niedergeht, aufwärts oder hinab, herrschet in heiliger Nacht. Größere wolltest noch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder, das Leid beuget gewaltiger, doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Grenzgänger.
Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder, das Leid beuget gewaltiger, doch es kehret umsonst nicht. Doch es kehret umsonst nicht. Unser Bogen, woher er kommt, woher er kommt. Aufwärts oder hinab, herrschet in heiliger Nacht, wo die stumme Natur werdende Tage sind, herrscht im schiefesten Orkus, herrscht im schiefesten Orkus, nicht ein Grades, ein Recht noch auch, ein Recht noch auch.
Freiheit, die soll und kann sich der Mensch nehmen. Ja, ich nehme jetzt mal die Freiheit, kurz einzustreuen, wer da mit Michael Zachtjall zusammen die Gruppe Grenzgänger bildet und diese wunderschöne Musik macht. Das ist der Frederik Drobniak mit der Konzertgitarre, E-Gitarre, Ukulele auch, und manchmal singt er auch ein bisschen mit. Annette Rettisch am Cello, und auch sie singt manchmal mit. Und Felix Groll spielt das Akkordeon und singt manchmal mit. So, wir hören uns jetzt das nächste Interviewteil an. Ich habe den Michael gefragt, ja, warum Hölderlin? Warum macht ihr jetzt eine Hölderlin-CD? Außer, dass es 250 Jahre sind und man die CD dann vielleicht doch ein bisschen besser verkaufen kann, als wenn es 247 Jahre oder sowas ist. Hören wir seine Antworten.
Ich habe als Schüler bereits gelesen von Hölderlin in einer Anthologie mit anderen Texten. So kam ich unter die Deutschen in Ausschnitten. Und das fand ich faszinierend. Und wir leben ja in einer Zeit, in der es wieder eine Partei gibt, die das Deutsche überhöht und vom Untergang des Abendlandes fabuliert, also die AfD. Und die behaupten ja sozusagen, die deutsche Kultur ganz, ganz hoch zu halten. Und dann haben wir jetzt quasi einen, der anerkannterweise als einer der größten Lyriker deutscher Sprache gilt, nämlich Hölderlin. Dann fand ich das faszinierend, dass derjenige so über die Deutschen hergezogen hat. Und das habe ich gedacht, das ist doch spannend, jemand im O-Ton wie ihn auf die heutige Zeit, mit der heutigen Zeit zu konfrontieren. Seinen Text. Und ich finde diesen Text zornig und wütend, und da ist ja auch eine konkrete Kritik dran, nämlich, dass die Ordnung über alles gestellt wird und dass man kein gutes Haar an etwas lässt und nichts ist vollkommen und alles muss man besser machen. So eine Mentalität, anstatt sich einfach daran zu freuen, wie die Welt beschaffen ist, und eine gewisse Demut gegenüber der Natur und der Schöpfung zu haben, etwas was wirklich, glaube ich, bisher in der deutschen Geschichte nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und das würde der AfD auch ganz gut zu Gesicht stehen, sich nicht so wichtig zu nehmen und sie so groß und sondern mehr Humor und mehr Bescheidenheit, aber dann würden sie sich wahrscheinlich auflösen. Also das war so ein ganz wichtiger Impetus, war dieser Text von Hölderlin. Und dann natürlich der Beginn der Demokratie auf der Welt oder in der Neuzeit, sagen wir es so, der Beginn von Demokratie in der Neuzeit ist natürlich ganz klar verbunden mit der Französischen Revolution. Und dann war interessant zu sehen, was war denn in Deutschland los zu dieser Zeit? Was haben junge Leute gemacht, wo im Nachbarland die Revolution war? Wie haben die reagiert hier? Was haben die versucht, um bei uns auch Demokratie zu schaffen und den Adel und die Leibherrschaft abzuschaffen und all diese Dinge? Und da ist Hölderlin natürlich einer derjenigen, quasi ein Symbol für diese Generation, die das versucht hat, dann gescheitert ist und auch in Depression verfiel. Also Hölderlin ist ja nicht der Einzige, der verzweifelt ist und irre wurde an den Verhältnissen. Das waren Gleichaltrige ja auch.
So kam ich.
Nicht viel und ich war gefasst, noch weniger zu finden. Demütig kam ich wie der heimatlose blinde Ödipus zum Tore von Athen, wo schöne Seelen ihm begegneten. Wie anders erging es mir, Barbaren von Alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden. Tief unfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark, in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit beleidigend für jede gut geartete Seele, wie die Scherben meines weggeworfenen Gefäßes.
So kam ich.
Wort und dennoch sage ich es, weil es die Wahrheit ist. Ich kann kein Volk mir denken, das zerrissener wäre wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker, aber keine Menschen. Priester, aber keine Menschen. Herren und Knechte, junge und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Ist das nicht wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen? Indessen das vergossene Lebensblut im Sande zerrinnt.
So kam ich,
so kam ich,
so kam ich,
so kam ich.
Ich sage dir, es ist nichts Heiliges, was nicht entheiligt, nicht zum ärmlichen Behelf herabgewürdigt ist bei diesem Volk. Denn wo einmal ein menschlich Wesen abgerichtet ist, da dient es seinem Zweck, da schwärmt es nicht mehr. Und wenn es feiert und wenn es liebt und wenn es betet und selbst wenn des Frühlings holdes Fest, wenn die Versöhnungszeit der Welt die Sorgen alle löst und Unschuld zaubert in ein schuldig Herz, wenn von der Sonne warmem Strahl berauscht, der Sklave seine Ketten froh vergisst und die Menschenfeinde friedlich wie die Kinder sind, kümmert sich der Deutsche nicht ums Wetter.
So kam sie.
Die Tugenden der Deutschen aber sind ein glänzend Übel. denn ein Notwerk sind sie, aus feiger Angst mit Sklavenmühe dem wüsten Herzen abgerungen. Und sie lassen trostlos jede Seele, die den Misslaut nicht erträgt, in all der toten Ordnung dieser Menschen. Wenn sie nur bescheiden wären und zum Gesetze sich nicht machten für die Besseren unter ihnen. Ach, töten könnt ihr, aber nicht lebendig machen, wenn es die Liebe nicht tut, die nicht von euch ist, die ihr nicht erfunden. Genug, ich sprach in deinem Namen auch, ich sprach für alle, die in diesem Lande sind und leid. So kam sie.
Also dieses Lied wird auch als Scheltlied, nämlich für Schimpfen, Schelten bezeichnet. Also aus dem Briefroman Hyperion von Hölderlin, wo dieser aus Griechenland kommende, stammende Hyperion eben Briefe an den Bellarmin, den schönen Armin, also den Deutschen, schreibt. Und dieses Lied ist eben da entstanden, wo Hyperion dann den Bellarmin in Deutschland besucht. Ja, soweit zu diesem Lied. Dann habe ich aber den Michael Zachtjall gefragt, wie ist das eigentlich, auch so konservative Rechte wie Heidegger haben ja Hölderlin quasi für sich, für ihre Position beansprucht. Und da fällt natürlich ein Text von Hölderlin auf, der das zu rechtfertigen scheint, der Tod fürs Vaterland. Ich lese mal drei Strophen draus vor, die drei ersten. Es gibt verschiedene Fassungen. Du kömmst, o Schlacht, schon wogende Jünglinge, hinab von ihren Hügeln, hinab ins Tal, wo keck herauf die Würger dringen, sicher der Kunst und des Arms, doch sicherer kömmt über sie die Seele der Jünglinge, denn die Gerechten schlagen wie Zauberer, und ihre Vaterlandsgesänge lähmen die Knie den Ehrelosen. O, nimmt mich mit in die Reihen auf, damit ich einst nicht sterbe gemeinen Tods. Umsonst zu sterben, lieb ich nicht, doch lieb ich zu fallen am Opferhügel. Ja, wie Michael Zachtjall versucht, diesen Vaterlandsbegriff, Nationenbegriff und so weiter historisch aufzulösen, das hören wir uns jetzt an.
Hölderlin wollte mit seinen Zeitgenossen nach vorne und von daher unterscheidet sich der Vaterlandsbegriff ganz, ganz klar, den er da. Er spricht, also A ist natürlich die Söhne des Vaterlands, eine Formulierung, die er so ähnlich auch übernommen hat, die stammt natürlich direkt aus der Marseillaise, alles, alles enfants de la patrie, die Kinder des Vaterlands, in den Kampf. Und man hat damals die Nation, die Nation war damals noch ein progressiver Begriff, gerade in der Kleinstaaterei, die Adligen verbunden mit allen möglichen Königshäusern in der Welt quasi die Länder ausplünderten und ihre Untertanen ihnen den Reichtum rauspressten. Da war die Bildung einer Nation aus Bürgern, die selbstbestimmt handelten, war erstmal damals noch ein progressiver Begriff, den die meisten auch so hatten, während heute Vaterland eher ein rückständiger Begriff ist. Also wir sind ja historisch einfach schon viel weiter. Also die AfD möchte zurück in der menschlichen Entwicklung und Hölderlin wollte mit seinen Zeitgenossen nach vorne. Und von daher unterscheidet sich der Vaterlandsbegriff ganz, ganz klar, den er damals hatte. Und dieser Text, der Tod fürs Vaterland, der da immer wieder genommen wird von ihm, den haben wir weggelassen, weil er wirklich auch missverständlich ist. Der ist oft auch verkürzt wiedergegeben worden. Meistens hat man ein, zwei Strophen nicht abgedruckt, wo er dann auch nicht mehr von Vaterlandssöhnen spricht, sondern von den Neulingen, von denjenigen, die quasi die neuen Ideen tragen, dass die vorangehen. Und das ist in der Sattler-Übersetzung in der Frankfurter Ausgabe nochmal auch sehr deutlich geworden. Aber das war zu komplex, um daraus jetzt ein Lied zu machen. Dann hätte man, das ist eher ein Thema für, da muss man weiter ausholen. Das ist dann in so einem drei.
So auf der CD das sagen, was du jetzt gesagt hast.
Ja, das ist dann in so einem 3-4-Minuten-Text so ein bisschen schwierig. Also das haben wir dann eben nicht gemacht.
Ja, das Lied, dazu also kein Lied auf der CD, aber dazu viele andere, von denen wir jetzt noch einige hören werden. Ich habe mit Michael dann auch nochmal angesprochen, diese ja pantheistische Natureinbindungsreligion, könnte man sagen, die Hölderlin auch in manchen Texten, in vielen Texten vertritt. Und zum Teil wird es, wenn man es erstmal so drauf guckt, auch ein bisschen antirationalistisch. Also er sagt dann, der Mensch, wenn er träumt, ist er ein Gott. Nur wenn er denkt, dann ist er eben kein Gott. Ja, dann ist er ein armes Menschlein. Und dazu hat Michael natürlich dann auch nochmal Stellung genommen. Das ist jetzt hier der nächste Text.
Ach, immer mal wieder. Also man fragt sich ja so,
also die Frage war auch, ob Sie darüber gesprochen haben bei der Produktion.
Wo ich mich jetzt auch mal zurechnen würde, fragt man sich ja schon immer, wie gehe ich denn eigentlich mit Religion um? Also ich selbst bin katholisch erzogen worden und auch aufgezogen und früh auch im Rheinland, also mit katholischen Menschen viel in Berührung bekommen, war sogar Messdiener noch und all so Sachen, bis ich dann mit der Kirche gebrochen habe. Aber ich finde Religion dennoch ich sehe da durchaus auch etwas menschlich Warmes drin und verteufle das nicht. Aber ich finde zum Beispiel diese Spiritualität und Religiosität von Hölderlin eigentlich sehr angenehm, der eben die Natur als etwas Großes, Erhabenes setzt und dieses immer wieder Werden und Vergehen im Frühling und die Jahreszeiten quasi als das höchste Prinzip anerkennt und daraus ja auch den Trost schöpft. Also einerseits wird es Winter, aber es wird ganz sicher auch wieder Frühling und darin ja auch eine gewisse Schönheit und Erhabenheit findet, die ja ganz in ganz tolle Worte kleiden kann. Und das fand ich schon sehr sympathisch bei ihm. Und ich finde jetzt nicht, dass er antirational ist. Also er hat ja schon zum Beispiel seinen Umgang mit griechischen Texten und so, das hat er schon alles sehr rational gemacht und hat auch versucht, Methoden zu entwickeln und die auch zu begründen. Aber was er nicht mochte, war dieses Zerrissene, dass er einerseits nur der Verstand gilt oder nur das Gefühl, sondern es ging ja darum, beides in Harmonie miteinander zu bringen oder, wenn man das jetzt mal umgangssprachlich in heutige Zeit übersetzen wollte, Kopf und Bauch miteinander in Harmonie zu setzen. Das war schon eben ein ganz wichtiges Thema.
Ja, ich gebe zu, ich habe da einen Satz aus dem Zusammenhang gerissen, aber du hast das jetzt richtig gestellt.
Ja, und weiter ging es im Interview dann mit Hyperions Schicksalslied, einer der bekanntesten Texte von Hölderlin. Das kommt in dem Briefroman vor, ist aber auch ein eigenständiges Gedicht, das so zwei Ebenen wieder betrachtet. Man hat das oft mit diesen Brüchen bei Hölderlin. Ich habe dann eben noch mal gefragt, schilder mal, wie ihr das musikalisch umgesetzt habt, worauf Michael sagte, man kann sich das ja mal anhören, das werden wir dann auch tun. Aber zunächst mal, was er zu diesem Schicksalslied und von diesen zwei Ebenen, nämlich so ganz oben die himmlischen und ganz unten wir menschlichen, wir sterblichen zu sagen hat.
Du hast das Schicksalslied. Da ist also quasi Hyperion wartet also an den Ufern des Meeres auf eine Fähre, die ihn hinübersetzt. Und währenddessen singt er sich ein Lied, was er von seinem alten Lehrer gelernt hat. Und nicht warum, jetzt geht's wieder voran. Was wollte ich sagen? Du hast quasi zwei Strophen, in denen die himmlischen über den grünen Klee gelobt werden, wie großartig, wie leicht und schicksalslos ist ihr Leben. Und dann kommt aber dann die dritte Strophe, doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen, wir Sterblichen. Spannend finde ich auch diesen, sehr klar, er sagt ihr Himmlischen und dann beginnt er mit wir, uns ist gegeben. Also er macht einen Gegensatz mit ihr und uns und das ist dann quasi auch die Ausgangsidee gewesen der Komposition und des Arrangements, was wir erarbeitet haben. Hans-Jürgen, es gäbe noch was zu sagen zum Schicksalslied. Das Schicksalslied ist zwei Sachen. Das eine, du hast vorhin gesagt, dass die Linken in den 70er Jahren Hölderlin dann auch entdeckt haben. Ganz wichtig, Georg Herwegh war ein großer Anhänger Hölderlins schon vor der 48er Revolution und hat wirklich seine Leute darauf hingewiesen, vergesst mir Hölderlin nicht. Er ist uns vorangegangen. Wir, die jetzt hier bald die Revolution machen werden, Hölderlin ist unser Vorgänger. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
Okay, und vielleicht noch ganz wichtig, von Herwegh habt ihr auch eine CD gemacht.
Ja. Auch das, genau. Und die andere Geschichte ist, dass das Schicksalslied in einer ganz besonderen Aufnahme von Brahms und Komposition von Brahms existiert. 1871 uraufgeführt zu Beginn des Deutschen Kaiserreichs, am Jahrestag der Völkerschlacht von Leipzig, am Jahrestag des Wartburgfestes, also verbunden sozusagen mit den Ansprüchen Deutschlands, jetzt auch ein Großreich, eine Großmacht weltweit zu sein. Und dass er das ausgerechnet am 18. Oktober hat aufführen lassen, was im Deutschen Kaiserreich ein wichtiger Feiertag war, gerade unter den nationalistischen Deutschen, unter den Konservativen, unter den Burschenschaftlern, scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein. Ob Brahms selber seine Komposition so gesehen hat, weiß man nicht, aber seine Zeitgenossen haben quasi das so verstanden. Das heißt, da ist sowas Großmännisches drin und das war uns ganz wichtig, dass wir das auch brechen mit unserer Interpretation.
Ja, und jetzt hören wir uns das Schicksalslied nochmal an von dieser CD Hölderlin von den Grenzgängern aus Bremen, inzwischen 18 Minuten vor 16 Uhr. Danach noch ein weiteres sehr interessantes Lied von dieser CD. Und dann zum Abschluss der Sendung noch ein paar Informationen aus der Friedensbewegung. Und der zweite Teil, auch hochinteressant, mit den Interviews mit Michael Zachgerl und Liedbeispielen von dieser Hölderlin-CD. Und das dann nochmal ergänzt mit Fragen zum Kapp-Lüttwitz-Putsch vor vor 100 Jahren und 2 Monaten. Im März war das 1920, dann in der nächsten Sendung. Dazu dann auch noch weitere Musikstücke von Stefan Völker. Also schon mal jetzt die Werbung am dritten Sonntag im Mai. Jetzt aber das Schicksalslied.
Wandelt oben im Licht auf weichem Boden, selige Genien, glänzende Götter, Lüfte rühren euch leicht, wie die Finger der Künstlerin, heilige Seid. Schicksalslos wie der schlafende Säugling atmen die himmlischen, keusch bewahrt in bescheidener Knospe, blüht ewig ihnen der Geist und die seligen Augen blicken in stiller, ewiger Klarheit.
Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen. Uns ist gegeben, blindlings von einer Stätte zur anderen. Uns ist gegeben, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen. Uns ist gegeben. Jahrelang ins Ungewisse hinein. Uns ist gegeben. Uns ist gegeben. Uns ist gegeben. Uns ist gegeben. Uns ist gegeben.
Das ist das fürchterliche Schicksal der Sterblichen, manchmal fürchterlich, an keiner Stätte Ruhe zu finden, sich dahin zu schleppen, wie die Musik das auch so hervorragend ausdrückt, quasi wie Sklaven, die an Ketten gehen, schwer schleppend, während da oben irgendwelche himmlischen schicksalslos dahin leben in Freude. Ja, für mich ein Bild der Utopie, wie das Menschenleben eigentlich sein sollte, wie die Menschen es sich einrichten sollten. So, als letztes Liedbeispiel jetzt von der CD Hölderlin von den Grenzgängern, Blödigkeit. Wobei das spiele ich jetzt nicht ab, diesen Interviewteil. Michael und ich uns da ein bisschen, nein, die Haare gerieten, ist übertrieben, unterschiedliche Interpretationen hatten, was dieses Blödigkeit eigentlich bedeutet. Michael meinte, das geht da um diese naive Frömmigkeit, da geht es um am Gängelband der himmlischen Hängen und so weiter. Ich hatte irgendwo halt gelesen, dass mit Blödigkeit in dem Fall nicht ganz so Denunzierendes gemeint ist, sondern diese Verzagtheit, warum halten die sich so blöde zurück, diese Dichter, sie haben doch so viele Möglichkeiten, so viele Fähigkeiten, weil dieses Gedicht Blödigkeit wurde dann später auch weiterentwickelt zum Gedicht Dichtermut. Wir hören es uns einfach jetzt nochmal an, weil es ist auch musikalisch ein bisschen anders gestaltet als die meisten anderen Lieder auf dieser CD, die aber wiederum auch sehr vielfältig gestaltet sind.
Come on, Friedrich, Fritz, Hölder, Hölderlin. Was geschieht? Es sei alles gelegen. Sei zur Freude gereiht. Oder was könnte denn dich beleidigen, Herz? Was da begegnen, wohin du sollst? Was geschieht? Es sei alles gelegen dir. Sei zur Freude gereiht. Oder was könnte denn dich beleidigen, Herz? Was da begegnen, wohin du sollst? Sind denn dir nicht bekannt, viele Lebendigen? Geht auf Waren dein Fuß nicht wie auf Teppichen? Drum mein Genius tritt nur bar ins Leben und sorge nicht. Was geschieht? Es sei alles gelegen dir. Sei zur Freude gereiht. Oder was könnte denn dich beleidigen? Herz, was da begegnen, wohin du sollst? Denn seit himmlischen gleich Menschen ein einsam will. Und die himmlischen selbst führet der Einkehr zu, der Gesang und der Fürstenchor nach Atem. So waren auch wir, die Zungen des Volks, gerne bei Liebenden, wo sich vieles gesellt, freudig und jedem gleich, jedem offen, so ist ja unser Vater des Himmels Gott, der den denkenden Tag Armen und Reichen gönnt, der zur Wende der Zeit uns die Entschlafenden aufgerichtet an
goldenen Gängelbanden wie Kinder hält. Was wir, denn wir kommen mit Kunst und von den himmlischen einen bringen, doch selber bringen schickliche Hände wir. Alles gelegen, dir
zu Freude gerannt.
Oder was könnte denn dich beleidigen, Herz, was da begegnen, wohin du sollst?
Was geschieht?
Es sei alles gelegen, dir
zu Freude gerannt.
Oder was könnte denn
dich beleidigen,
Herz, was da begegnen?
Was könnte einem da so begegnen? Das nächste Mal in der nächsten Sendung, dritter Sonntag im Mai, ist das der 17. Ich gucke gerade mal nach, damit wir es genau haben. Jawohl, der 17. Mai geht es weiter mit dem, na, ich schätze mal, dem dritten Drittel dieses Interviews plus Musikstücke mit Michael Zachtjal von den Grenzgängern aus Bremen. Dazu dann noch Anmerkungen und auch Lieder zum 100 Jahre vergangenen Kapp-Lüttwitz-Putsch, zur Roten Ruhr-Armee, zu den Reichswehr einsetzen gegen die Arbeiter, gegen streikende Arbeiter, gegen kämpfende Arbeiter. Ja, das also am 17. Mai zusammen auch mit weiterer Musik von Stefan Völker. Jetzt noch kurzes Resümee vom ersten Online-Ostermarsch, den es gab. Die Ostermärsche ja seit den späten 50er Jahren in England und dann frühen 60er in Deutschland. Unentwegt unterwegs für Frieden, Abrüstung und friedliches Zusammenleben, Verständigung. Ich lese einfach mal aus der Presseinformation vor der Ostermarschbewegung zum Ostermarsch 2020. Abrüsten und Ende der Kriege bleibt das Ziel der Friedensbewegung. Auch wenn in diesem Jahr die Straßen nicht den Ostermarschierern offen standen, war die eindeutige Zustimmung der Bevölkerung zu den Forderungen nach Frieden und Abrüstung spürbar. Ostermärsche gehören zur politischen Kultur im Lande. Die Basisinitiativen der Friedensbewegung trugen trotz der Corona-bedingten Verbote ihre Forderungen vielfältig in die Öffentlichkeit. Neben der Reduzierung der Rüstungsausgaben, der Ablehnung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr, dem Stopp aller Waffenexporte, dem Verbot von Atomwaffen, ging es um eine glaubwürdige Entspannungspolitik gegenüber Russland. Die Aktionsformen entwickelten sich spontan, so durch selbstgefertigte Banner und Plakate oder bunte Patschefahnen aus den Wohnungen, Autos, Fahrrädern und bei Spaziergängen und in Nachbarschaftsbriefen. Besorgnis erregen Aufrufe und Maßnahmen der Regierenden, wonach wir Bürgerinnen und Bürger angesichts von Corona zu schweigen hätten. Unter Strafandrohungen wurden Ostermarschinitiativen aufgefordert, ihre Forderungen anzustellen. Doch so wurde gefragt, wer hat die Defizite im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Infrastruktur wie auch in der Bereitstellung von Medikamenten zu verantworten? Profit ging vor Menschenleben durch Abbau und Privatisierung der Gesundheitssysteme. Damit müsse Schluss sein. In vielen Postern, Bildern und Videoaufnahmen wurde auf die Gefahr verwiesen, die restriktive Situation über die Ostertage als Übung für einen dauerhaften Ausnahmezustand auszubauen. Beschränkung der Bürgerrechte dürfen nicht hingenommen werden. Dann kommen noch ein paar Anmerkungen, dass es im Herbst, sofern es dann wieder möglich sein wird, gemeinsam mit Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, Schüler- und Studierendeninitiativen Aktivitäten der Friedensbewegung geben wird, um diese Grund- und Freiheitsrechte wieder voll herzustellen. Abrüstung bleibt das zentrale Motiv, die zentrale Forderung. Und es wird verwiesen auf die Forderung von UN-Generalsekretär Guterres zu einem sofortigen weltweiten Waffenstillstand. Ja, soweit diese Stellungnahme aus der Friedensbewegung. Jetzt noch der Hinweis, am 11. Mai werden wir uns mit der Attac-Gruppe online treffen bei einer Videokonferenz. Naja, audiomäßig kann man natürlich auch daran teilnehmen, sofern man keine Kamera hat oder seinen Kopf nicht ins Bild bringen will. Am 17. Mai dann, wie gesagt, die nächste Radio-Attac-Sendung hier aus dem Studio von Radio Rüsselsheim, UKW 90,9, www.radio-r.de. Am Mikrofon dann, wie immer, seit ein paar Jahrzehnten, hätte ich schon fast gesagt, anderthalb bestimmt, Heinz-Jürgen Krug von der Attac-Gruppe Rüsselsheim. Und wir haben mit Jazz und Swing und so angefangen. Wir hatten das letzte Mal schon die großartige Billie Holiday singend und auch mit ihrem Lebenslauf. Jetzt nur noch singend die fast genauso großartige oder genauso großartige Sarah Vaughan mit dem Lied Speak Low, das von Kurt Weill komponiert wurde, damals nach Amerika migriert. Ja, Migration war ja auch ein Thema heute. Und das ist eine Aufnahme mit Sarah Vaughan von 1958. Damit verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und eine gesunde, durchgehend gesunde Zeit oder eine rasend galoppierende Gesundung, sofern die Gesundheit im Moment angegriffen ist. Sarah Vaughan, Speak Low. Speak low. When you speak low, our summer day withers away too soon, too soon. When you speak low, a moment is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon. Speak low. Speak low, love is a spark lost in the dark, too soon. Always too soon.